Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser außerordentlichen Ausgabe von SCS, der Stunde der Seelsorge auf KTV. Ordentlich dabei ist wieder Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Pater Karl, außerordentlich. Montags strahlen wir normal keine Stunde der Seelsorge aus, aber die Sedisvakanz ist eine außerordentliche Situation. Das heißt, der Heilige Stuhl ist leer. Die katholische Kirche hat aktuell keinen Papst, wir schauen zurück auf den vergangenen Samstag. Viele Menschen haben über TV, über Radio, über Internet oder live vor Ort auch das Requiem für Papst Franziskus miterlebt, mitgefeiert. 55.000 Menschen auf dem Petersplatz waren dabei, so die offiziellen Zahlen. 200.000 Menschen auf den Straßen, an den Plätzen, auf den Plätzen, um den Petersplatz herum auch mit Bildschirmen versorgt. 150.000 Menschen säumten den Weg vom Vatikan zur Begräbnisstätte in der Basilika Santa Maria Maggiore. Unter diesen Menschen und diesen Gläubigen waren 160 offizielle Delegationen, Vertreter von Weltreligionen, gekrönte Häupter, Staats- und Regierungschefs, Frauen und Männer. Ich habe gestern einen Rundbrief von Kardinal Agostino Marchetto erhalten und er beginnt seinen Rundbrief so: Liebe Freunde, am Samstag habe auch ich an der Beerdigung von Papst Franziskus teilgenommen. Wenn man das, was passiert ist, überhaupt so bezeichnen kann, vielmehr würden wir alle Zeugen eines Triumphes von dem, der zu Grabe getragen wurde, Pater Karl.
Ich würde noch ein bisschen weitergehen. Es war ein Triumph, es war ein Osterfest, das in das Zentrum des Glaubens geführt hat. Der Papst ist ein Christ, so wie ein katholischer Christ, so wie 1,4 Milliarden. Es gibt dann noch 1,2 Milliarden anderer Getaufter. Und der Kernpunkt unseres Glaubens ist an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu glauben. Er ist unser Erlöser, ist unser Retter. Und Erlösung, Rettung, Hoffnung, das konnte man bei diesem Fest, muss ich sagen, dass das Begräbnis am Samstag geworden ist, einfach spüren. Ja? Und es ist dieser Pomp funèbre, wie wir in Wien sagen. In Wien heißen die Leichenbestatter, also im alten Wien, also in dieser alten wienerischen Sprache, die leider ausstirbt jetzt, heißt es die Pomp funèbre. Also dieser dunkle Glanz, der Pomp, der dunkle Glanz, der funèbre Glanz jetzt eben eines Begräbnisses, ist die Normalität bei einem katholischen Begräbnis, weil wir ja aus der Trauer glauben, dass es in die Hoffnung, in die Auferstehung gab. Hier war vor einem Dunkel überhaupt keine Spur. Das war ein heller Glanz gleichsam des Himmels, den man hier hat gefeiert. Und eben es war ein Triumphzug sicher für Papst Franziskus, auch durch diese übernatürlichen Fügungen, diese politischen Treffen, die es da gegeben hat. Also es war sehr bewegend, wie man gesehen hat, dass das Wort in Erfüllung geht, wie es auch in der Heiligen Schrift, wie Jesus zu Petrus sagt: Wenn du alt bist, dann wirst du geführt, wohin du nicht willst, also worüber du nicht verfügst. Dass Gott über ihn verfügt hat, dass er gerade in die Osteroktave hineinstirbt. Also das ist das höchste Freudenfest, das wir Christen feiern können. Wir feiern es eine Woche lang. Und diese ganze Osteroktave war jetzt eben voll jetzt eben mit diesen Vorbereitungen auf dieses Begräbnis. Und dann am Schluss, am letzten Tag der Oktave, am Samstag vor dem Barmherzigkeitssonntag, dieses Begräbnis, also das war wirklich eine Feier des Glaubens an die Auferstehung Jesu Christi.
Bevor wir nochmal auf das Requiem selber blicken, Pater Karl, ganz besonders war ja dann auch diese Fahrt mit dem Sarg und dem Leichnam von Papst Franziskus vom Petersdom nach Santa Maria Maggiore durch Rom, durch die Kaiserforen, vorbei am Kolosseum. So viele Menschen standen da, haben geklatscht, ja. Die eine Tradition in Italien, wenn ein Sarg vorbei fährt, dass die Leute applaudieren. Einzigartige Bilder, seit es überhaupt Bewegtbild gibt, weil ja es schon lange her ist, dass ein Papst eben nicht in St. Peter seine letzte Ruhestätte gefunden hat, sondern an einem anderen Ort glaube, das der letzte war Pius IX. In San Lorenzo fuori Lemura, glaube ich. Aber das war auch etwas ganz Besonderes.
Ja, es ist also ich habe mich immer gefragt, wie die das machen werden und wie dann die Bilder gekommen sind. Also war das wirklich unglaublich eindrucksvoll, nämlich wie bringt man einen Sarg von St. Peter eben jetzt zu dieser Basilika am Esquilin. Die Journalisten sagen bei uns in Österreich übrigens immer nur Basilika Maggiore. Sie heißt Santa Maria Maggiore, also die größere Basilika zu Ehren der Mutter Gottes. Und dann dieser Triumphzug, eben die Fahrt eines Sarges, eine Leiche, um das jetzt einmal runterzukühlen, ja, weil auch vom Papst die Überreste, was überbleibt, ja, das ist nur die Hülle, die als irdischer Leib dann gedient hat, der Seele, um in dieser Welt mit Ich-Bewusstsein jetzt eben zu wirken. Also es sind die sterblichen Überreste, die werden dorthin gebracht nach Santa Maria Maggiore und in der Straße standen, also das war wirklich berührend, also bewegend, und man hat nicht gewusst, soll man weinen, soll man sich freuen, ja, dieser Jubel eigentlich und diese Dankbarkeit für jemanden, der hier wirklich auch sichtbar sein Leben gegeben hat für das Evangelium, für die Mission, für die Verkündigung im Petrusdienst bis zum letzten Atemzug, weil man erinnere sich an die Umstände, unter denen er gestorben ist. Der letzte Auftritt war am Ostersonntag mit dem Segen Urbi et Orbi, mit letzter Kraft und dann hineingestorben in das. Und dann verabschiedet sich eine Welt durch die vielen Politiker, durch die Jugendlichen in den Straßen, durch die Römerinnen und Römer in den Straßen, verabschiedet sich vom Papst Franziskus. Das war äußerst bewegend. Und die Bilder, wie du gesagt hast, waren einzigartig. Das hat man nicht gehabt, ja, dass man sieht, wie ein toter Papst jetzt eben unter Jubel und Applaus jetzt eben durch die Straßen des antiken Rom geführt wird. Das Flavische Theater, was wir Kolosseum nennen, die Szene ist ja besonders eindrucksvoll, wie da eben dieser Wagen fährt, das Papamobil, hinten der Sarg und hinten siehst du das Kolosseum. Da sind wir auch in biblischer Zeit drinnen, weil das Kolosseum ist errichtet worden vom Gold des Tempelschatzes, von der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Das hat man mit jüdischen Sklaven gebaut. Wir sind direkt in biblischer Zeit drinnen, denn der Untergang Jerusalems wurde ja von Jesus vorausgesagt. Also wir sind direkt in dieser Antike auch noch, wo die Christen verfolgt worden sind. Und da fährt dann eben der Papst, ja, also der tote Papst, ja, als Triumphator. Man denke an die Triumphe, die Kaiser, die Cäsaren dort gefeiert haben und die Feldherren. Und da fährt ein Toter, ja, von dem wir aber glauben, dass ihm das ewige Leben erwartet, wird dort vor diesen Kulissen jetzt eben zur letzten Ruhe gefahren. Also das war so voller Symbolik, ja, das war einfach ein Wahnsinn.
Pater Karl, mich hat fasziniert Kardinal Giovanni Battista Re. Mit welcher Kraft, mit welcher Energie, mit welcher Wachheit, mit welcher Präsenz dieser 91-jährige Kardinal der Hauptzelebrant in diesem Requiem war und die Predigt, die er gehalten hat, das war schon sehr beeindruckend. Mit 91 noch so fit sein und das Ganze so sicher zu leiten, stark, ganz stark. Eine Gnade, sagen wir es mal kürzlich.
Ja, also ich möchte sagen, wir haben ja, ich habe ja auch die Zahlen gehört, ich bin ja ganz erstaunt. Wir haben 225 Kardinäle, ich glaube, so viel hat es noch nie gegeben. Und davon sind 135, glaube ich, wahlberechtigt. Das heißt, es sind 90, die über 80 sind. Also wir haben über eine gigantische Zahl, ja, also nicht ganz die Hälfte, aber doch sehr eindrucksvoll. Und offensichtlich gibt der liebe Gott den Kardinälen ein langes Leben. Und das ist wirklich eindrucksvoll, also in welchem Alter die noch ihre Aufgaben jetzt eben erfüllen. Und wie du gesagt hast, also die Predigt war stark, sie war eindrucksvoll. Ich habe sie im Radio gehört, ich war selber gerade eingeladen, hier im Fernsehen, in verschiedenen Fernsehsendern, das Papstbegräbnis zu kommentieren. Und ich war sehr dankbar dafür, weil ich dann immer Verkündigung darüber hinaus machen konnte. Nicht Kirchenpolitik, wie man so oft jetzt eben gehört hat in den Medien, wo die Journalisten, denen fällt ja dann immer noch, also ein Großteil der Journalisten ist völlig glaubensfern, glaubenslos, glaubenskritisch und dann fällt ihnen immer nur das Thema mit Reform, Frauenpriestertum, Zölibat und irgendwas ein, also kolonialistische, nämlich europäische Themen, die mit der Realität der Weltkirche eigentlich nicht viel zu tun haben. und ich habe das genützt, dass ich selber kommentieren konnte. Bin dankbar für die Einladungen. Und also wenn man dann einen Kardinal sieht, der so mit 91 noch diese Kraft der Verkündigung hat, ja, und die Predigt war ja auch hochintelligent, also so sehr gut ausgearbeitet, sehr bewegend, sehr berührend, also dann freut man sich einfach, zu einer solchen Kirche zu gehören.
Als ich die Predigt gehört habe, für die ich mich sehr dankbar bin, kam mir sofort auch das Requiem für Papst Benedikt XVI. Emeritus in den Sinn. Damals, am 5. Januar, hat ja noch Papst Franziskus diese Begräbnisfeier liturgisch geleitet. Er hat eine Ansprache gehalten, die war damals nicht persönlich. Das war eine biblische Ansprache für Papst Benedikt. Das haben viele als nüchtern empfunden, nicht angebracht. Es gab dann die Begründung, ja, beim Requiem, da gehe es nicht darum, Lebensbilder zu bringen, sondern Gott für den Verstorbenen anzurufen oder ihn Gott anzuempfehlen. Erst im letzten Satz dann hat Papst Franziskus gesagt, Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst. Wir waren dann damals dankbar für diesen Satz. Und damals hatte dann ab der Gabenbereitung eben dieser Kardinal Giovanni Battista Re übernommen bis zur Kommunion-Austeilung. Er war jetzt Hauptzelebrant, hat jetzt die Predigt gehalten. Und wenn man diese Predigt gehört hat, das war ein echtes Lebens- und Glaubensbild, möchte ich sagen. Ein Glaubensbild von Papst Franziskus. Und man hat das Gefühl gehabt, ja, so war er. Und es war eine sehr wohltuende Predigt.
Das habe ich auch so empfunden. Wenn ich eine kleine Einschaltung machen kann, wir haben noch ganz viele Gebetskarten für den Papst Benedikt. Ja, also wir haben die damals machen lassen, vor 2 Jahren zu seinem Begräbnis mit einem Gebet für ihn. Und morgen erscheinen aus der Druckerei, auch die sind auch mit demselben Künstler, das ist ein Gemälde von Bersoso. Und wir haben auch von Papst Franziskus, gibt es ab morgen bei Missio Österreich, Gebetskarten für den Papst Franziskus. Bitte, ihr könnt uns schreiben, wir verschicken gerne Hunderte und so weiter, weil es muss für beide gebetet werden. Und ich habe das damals, mir ist es nicht gelungen, zum Begräbnis des heiligen Johannes Paul zu fahren, 2005. Mir ist es nicht gelungen, jetzt eben zum Begräbnis von Papst Franziskus zu fahren, obwohl er unser direkter Chef war. Aber ich habe mir gedacht, nachdem ich für Mission zuständig bin, erstens waren die Flüge derartig teuer, dann gab es kein Quartier mehr, dort wo wir eben sind, im Dikasterium für die Evangelisierung. Und das wäre dann sehr kompliziert geworden. Und dann hatte ich so viele Medienanfragen und ich habe mir dann gedacht, okay, also das ist ein Zeichen, bleibe ich hier. Ich habe außerdem in Marienfried einen Einkehrtag halten dürfen. Übrigens ganz liebe Grüße. Es ist erstaunlich, wie viele Leute da kommen. Stunde der Seelsorge. Und auch ganz viele haben dich gelobt, lieber Thomas, möchte ich auch sagen, weil sie alle sehen, wie viel Arbeit du mit der Stunde der Seelsorge hast in der Vorbereitung dieser Fragen. Und ich konnte eben nur zum Begräbnis von Papst Benedikt fahren. Das war an diesem 4. 5. Jänner. Und da war am Vortag eine Freudenstimmung, also vor dem Begräbnis. Wir sind am Sarg vorbeigegangen und dort viele Bischöfe getroffen. Erzbischof Gens war in Tränen aufgelöst. Unsere Schwester Christine, die hier bei uns arbeitet, hat ja im Haushalt von Papst Benedikt mitgearbeitet. Und das war irgendwie eine Freudenstimmung. Dann das Begräbnis war auch durch das Wetter sehr, sehr kalt, sehr, sehr nüchtern. Und ich habe die Ansprache von Papst Franziskus auch zu unterkühlt gefunden. Also das muss ich ehrlich auch sagen, hat mir ein bisschen wehgetan. Weil also dieser großartige Theologe, dieser im Glauben brennende Katholik aus Bayern, um das mal jetzt runterzubrechen, also der hätte ein bisschen mehr Empathie verdient. Das war mein Gefühl damals. Aber Papst ist Papst und Papst Franziskus war das erste Mal in der Geschichte der Kirche, dass ein Papst, der das Begräbnis, also Vorsitz hat beim Begräbnis seines Vorgängers. Ja, das hat es ja auch noch nie gegeben. Und das war eben so. Und vielleicht, wenn jemand dann wirklich, also ein Kardinal ist eben nicht dieselbe Ebene, sondern ein Kardinal hat vielleicht mehr Empathie jetzt eben auch gegenüber. Also ich muss aufpassen, dass ich mich da nicht verrede, weil ich konnte es einfach auch nicht einordnen, die Predigt von Papst Franziskus, und war auch dankbar, wie du gesagt hast, für dieses letzte Wort eben jetzt, der Wertschätzung, wo er dann auch genannt worden ist. Und sei es drum, also Predigten sind immer schön. Das Wichtigste ist, sagen kann man ja viel. Ja. Also das Wichtigste ist für Benedikt, ja, und dann jetzt auch für Franziskus, dass wir für ihn beten. Also ich habe nie was davon gehalten, wenn bei einem Begräbnis schon eine Heiligsprechung jetzt ebenfalls. Schau, du hast auch sowas, genau. Also ich habe noch Benedikt hier, ab morgen dann oder übermorgen haben wir dann den Franziskus hier. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig. Man kann persönliche Sympathie haben und alles und so weiter, das auch ausdrücken. Aber jetzt eben, der Richter der Welt sind nicht wir, nicht der Prediger, sondern das ist eben jetzt Christus. Und den müssen wir bitten, eben jetzt den Verstorbenen das ewige Leben zu geben, auch den verstorbenen Päpsten.
Wobei meiner Meinung nach da schon Worte gefallen sind, die eindrücklich waren und die Eindruck gemacht haben. Giovanni Battista Re hat in seiner Predigt am Ende dann gesagt, jetzt, lieber Papst Franziskus, bitten wir dich für uns zu beten und wir bitten dich, dass du vom Himmel aus die Kirche segnest, Rom und die ganze Welt, so wie du es letzten Sonntag vom Balkon unserer Basilika aus getan hast. Also wir bitten dich, dass du vom Himmel aus die Kirche segnest. Papst Franziskus, du bist jetzt im Himmel, segne uns. Das hat mich erinnert an die Ansprache von Kardinal Ratzinger bei der Beerdigung von Johannes Paul II., der noch stärker gesagt hat über Johannes Paul II. Am Ende, wir können sicher sein, dass unser geliebter Papst jetzt am Fenster des Hauses des Vaters steht und uns sieht und uns segnet. Das war ja eine kleine Heiligsprechung. Viele haben diese Worte von Kardinal Battista Re ähnlich empfunden. Oder jetzt gestern auch am Barmherzigkeitssonntag Kardinal Parolin, der dann auch gesagt hat in der Predigt am Ende, uns alle, die ganze Welt, schließt Papst Franziskus vom Himmel aus in seine Arme. Auch nicht. Ich habe die Hoffnung, dass er vom Himmel aus uns segnet, sondern vom Himmel aus. Papst Franziskus im Himmel, Papst Franziskus ein Heiliger.
Also man muss wirklich sagen, solche Worte der Empathie, der Sympathie, der Wertschätzung, ja, und auch letztlich der österlichen Zuversicht, dass uns das ewige Leben geschenkt wird, die sind sinnvoll bei einem Begräbnis, die sind gut. Bei Papst Johannes Paul II. War es so, dass das irgendwie evident war für das ganze Volk. Man stelle sich diese 4 Millionen Menschen damals 2005 vor, die zu seinem Begräbnis gekommen waren. Und er hat ja die ganze Welt bereist, seine Mystik und so weiter. Und damals die Transparente mit Santo Subito, also die hatten meine absolute Zustimmung. Bei Papst Benedikt bin ich auch überzeugt, dass der im Himmel ist. Ja, aber wir wissen es nicht. Bei Papst Franziskus, dass er im Himmel ist, okay. Aber wir wissen es eben nicht. Also drum sind solche Worte, wie soll ich sagen, aus der Liturgie und aus dem, was man hier jetzt eben an Sympathie ausdrückt, die sind absolut verständlich, ja, und gut, ob das jetzt Ratzinger sagt oder dann eben jetzt Kardinal Re. Aber bitte, ich möchte noch einmal darauf aufmerksam machen, als Theologe auch, ja, also eine Heiligsprechung, und bei Johannes Paul gab es ja dann einen Prozess, ja, bis zur Seligsprechung, Heiligsprechung, muss Wunder wirken und so weiter. Also da gibt es keine Gewissheit dazu. Das ist einfach die Zuversicht, dass jemand, der in Treue gelebt hat, dann seinen Lohn bekommt, so wie Jesus auch sagt, nicht komm, du bist im Kleinen treu gewesen. Also wir dürfen sowas bei einem Begräbnis sagen, ja, und es ist ein Ausdruck der Empathie und der Sympathie. Und was ich nämlich sagen möchte, ist, es entpflichtet uns nicht, für ihn zu beten. Also das ist ein bisschen gefährlich, ja, weil auch wenn du einmal gestorben bist, du hast nichts davon, wenn bei deinem Begräbnis großartige Ansprachen geschehen und alle sagen, so lieb, so gut, so schön und so weiter, und du bist im Fegefeuer und es betet niemand für dich. Also das möchte ich einfach so kindlich ausdrücken, dass es unsere Pflicht ist, zu beten. Und tatsächlich ist die Kirche ja mit dem gestrigen Tag eingetreten in eine 9-tägige Trauerzeit für Papst Franziskus.
Mit Samstag.
Ja, wo wir jetzt eben beten für den Verstorbenen, wo wir Messen feiern, aufopfern und so weiter. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was man den Verstorbenen jetzt eben schenken kann. Das Gebet für sie, dass die Botschaft gegeben wird beim Tod eines Papstes, der so treu gelebt hat, dass er jetzt im Haus des Vaters ist, wie Josef Ratzinger das gesagt hat, oder dass er jetzt eben für uns bittet, ja, das ist total okay. Aber es darf nicht in die Richtung gehen, dass man so, ich sehe schon alles gelaufen und so weiter und so fort, sondern wirklich jeder Verstorbene braucht die Fürbitte. Wir hatten zum Beispiel im Kloster den Kaiser Karl, den letzten österreichischen Kaiser, und der kam immer, wir lesen immer die Verstorbenen des Tages vor im Kloster, und wir haben den immer treu vorgelesen, nicht also, dass wir für ihn beten. Viele waren damals schon überzeugt, dass er im Himmel ist, dass er ein Selig ist. Und ab dem Augenblick der Seligsprechung ist er nicht mehr vorgelesen worden, sondern ist unter den Heiligen dann genannt worden. Die lesen wir auch immer beim Abendessen vor, weil wir dann eben die Gewissheit haben, dass wir nicht mehr für ihn beten müssen, weil die Kirche zur Überzeugung gekommen ist, dass er jetzt eben im Himmel ist. Und im Himmel war er nicht ab dem Augenblick, wo er selig gesprochen worden ist, sondern ab dem Augenblick, wo er gestorben ist. Also haben wir praktisch 80 Jahre also für jemand gebetet, der eh schon im Himmel war. Aber das ist wurscht. Die Sicherheit, ja, dass jemand im Himmel ist, wird durch eine Seligsprechung gegeben.
Du hast es schon erwähnt, wir sind in der Noventiale oder Novemnialen, wie immer man das ausspricht oder wie man es nimmt, also 9 Tage Trauer für einen verstorbenen Papst. 9 Tage hintereinander werden in St. Peter heilige Messen gefeiert für Papst Franziskus, heute Tag 3, und immer ein anderer Kardinal. Was das Messbuch betrifft, in der heiligen Messe lässt man jetzt den Papst weg, man erwähnt nur den Bischof im Hochgebet, auch bei den Fürbitten im Stundengebet lässt man ihn weg. Heißt allerdings nicht, dass man nicht für den Papst betet, ganz im Gegenteil. Es gibt ja diese liturgische Anordnung, alle christlichen Gemeinschaften sind eingeladen, bei der Feier der Eucharistie und im Stundengebet für Papst Franziskus zu beten, eben unter den Verstorbenen. Es gibt auch im römischen Messbuch 3 eigene Messformulare für einen verstorbenen Papst. Und vor allem sollte man jetzt auch für Papst Franziskus in den Fürbitten gedenken, im Stundengebet bei der Heiligen Messe.
Genau, ich glaube, das ist wirklich, also die Liturgie sieht es einfach vor, aus diesem Realismus. Ja, wir können bei einer Seligsprechung wird ja alles genau untersucht, ja, wie bei das moralische Leben und so weiter und so fort. Ich denke mal, diese eine Euphorie, eine Sympathie gegenüber einer Person, das ist grundsätzlich gut, aber heilig vor Gott ist man aus anderen Quellen und anderen Gründen, als oft jetzt eben der öffentliche Anschein jetzt eben macht, ja. Und deshalb ist es absolut sinnvoll, jetzt also in dieses Gebet für Papst Franziskus zu gehen, damit wir ihn auch als Fürsprecher haben für die Papstwahl, für seinen Nachfolger, für die gesamte Kirche. Ich muss immer darauf aufmerksam machen, ja, die Kirche, die wir jetzt haben, ist eine Kirche bereits des globalen Südens. Wir haben dort eine Kirche, die sehr arm ist. Wir haben die Verfolgung durch Islamismus. Wir haben sehr viele Probleme jetzt eben auch, die wirklich für unsere Christen Bedrängnis, Verfolgung jetzt eben bedeuten. Armut, Ausgrenzung, Unterdrückung und so weiter und so fort. Wir haben hier einen Glaubensverfall, der beispiellos ist im ehemals christlichen Europa. Wir wissen auch nicht, wie wir aus dem Ganzen rauskommen. Ich habe das an diesen journalistischen Fragen, wie ich schon gesagt habe, immer wieder entdeckt. Die Leute haben gar keine Ahnung, was der Inhalt des Christentums ist. Inhalt des Christentums ist dann nicht Zölibat und Frauenpriestertum. Das ist ja völlig irre. Niemand geht deshalb in die Kirche oder glaubt, es geht darum, dass wir Sinn bekommen, Kraft, Stärke, dass wir wissen, dass Gott uns liebt, wo alles wegbricht im Leben, wo deine Kinder dich verlassen, wo etwas zerbricht im Leben, dann ist immer noch Gott da. Was für eine kraftgebende Botschaft. Ja. Also dieses Hineingehen in den christlichen Glauben. Und diese Probleme haben wir. Deshalb brauchen wir dringend die Fürbitte von allen, die im Himmel sind. Wenn der neue Papst kommt, dann wird bei seiner Amtseinführung die Allerheiligenlitanei gesungen werden. Ja, um den ganzen Himmel gleichsam anzurufen, damit er jetzt eben hilft. Und gäb's Gott, dass der Papst Franziskus auch schon dabei ist unter den Fürsprechern für die Zukunft der Kirche.
Pater Karl, Kardinal Giovanni Battista Re hat ja dann auch gesagt, im Rahmen seiner Ansprache, Papst Franziskus pflegte seine Ansprachen und Begegnungen mit den Worten zu beenden, vergesst nicht für mich zu beten. Jetzt, lieber Papst Franziskus, bitten wir dich, für uns zu beten. Jetzt nehme ich nochmal einen Anlauf, Pater Karl, nehme nochmal die Worte von Kardinal Ratzinger, der gesagt hat, das war jetzt Kardinal Reh, Kardinal Ratzinger, bei der Beerdigung vom Johannes Paul II. Wir können sicher sein, dass unser geliebter Papst jetzt am Fenster des Hauses des Vaters steht. Warum ist es so schwer, sich vorzustellen, die drei am Fenster im Hause des Vaters, Johannes Paul II., Benedikt, Franziskus, alle drei schauen runter, segnen uns. Das ist doch ein schönes Bild im Himmel, Heilige.
Ja, es gibt im Internet, ist das verbreitet, so wo, glaube ich, die letzten 5 oder 6 Päpste im weißen Gewand so irgendwie wie so eine Seniorenpartie, da sich zusammen tun und alle lachen sind. Das ist ganz nett und so weiter, aber auch ein bisschen naiv, muss man sagen. Also ein Papst, der weckt natürlich Aufmerksamkeit und Gott sei Dank auch Sympathie. Ich meine, ich denke mir immer, für uns ist das so selbstverständlich in diesen letzten Jahrzehnten, dass der Papst ein Heiliger ist oder eine heiligmäßige Person. Aber wir hatten ja Zeiten, da waren die Päpste korrupt und da waren sie Verbrecher in der Renaissancezeit und so viele Leichen im Keller, was da für moralische Verwerfungen gegeben hat. Jetzt haben wir so hochstehende Intellektuelle und christlich-gewisslich tief spirituelle Personen, die die Kirche leiten. Das ist ja grundsätzlich schön. Deshalb also wünsche ich mir auch, dass viele der Päpste, die auch noch nicht heilig gesprochen worden sind, dass die jetzt eben auch unsere Fürbitter sind bei Gott, bei Benedikt und bei Papst Franziskus, ist das ja noch nicht der Fall. Also das sind schöne Bilder, aber noch einmal, ja, also ich muss ein bisschen zum Realismus mahnen, weil mir das eben persönlich auch nie gefallen. Wenn ich als Pfarrer ein Begräbnis gehalten habe, dann bin ich immer zur Familie hin, wir haben die Biografie ein bisschen durch, damit ich das einbauen kann jetzt eben beim Begräbnis. Und da waren viele Brüche im Leben und so weiter und auch, wenn man hört, was die Verwandten dann gesagt haben, ich habe das immer so erzählt, nur das Positive natürlich, aber auch immer so, dass man nicht sagt, na super und großartig und so weiter, alles war so toll, ja, sondern dass ich immer dann hingeführt habe, und bitte, jetzt müsst ihr am Grab beten und ihr müsst für bitte halten und bitte lasst heilige Messen feiern, weil ich glaube, das ist das Hilfreichste jetzt eben für die Verstorbenen. Also ich bin auch überzeugt, dass wir Fürbitter haben beim lieben Gott, durch Papst Benedikt und Papst Franziskus, aber eben noch einmal, das soll uns nicht eben jetzt dieses katholischen Realismus berauben, dass jeder Verstorbene, egal ob er jetzt, in offensichtlichen Sünden verstrickt jetzt eben stirbt oder ob er jetzt als Papst der Weltkirche mit einem frommen, leuchtenden Beispiel vorangegangen ist, jeder Verstorbene braucht das Gebet.
Was sehr schön war, das war das Gebet der Vertreter der donierten Ostkirchen. Da müssen wir vielleicht auch noch drauf kommen in einer Stunde des Seelsorgens. Ja. Wunderbare Texte, Pater Karl. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen. Wir beten für Papst Franziskus, der uns ja vom Himmel aus sieht und jetzt segnen auch für uns.
Vielleicht beten wir ein Gegrüßet seist du Maria heute, weil diese große Liebe zur Mutter Gottes, die ist ja offensichtlich geworden auch, indem er sich in der Marienbasilika Santa Maria Maggiore zu Füßen des Gnadenbildes Salus Populi Romani hat begraben lassen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast zu dieser außerordentlichen Ausgabe von der Stunde der Seelsorge. Die ganze Woche über sind wir für Sie da. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.